Klapprig und altersschwach ist der Bus, mit dem wir vom Flughafen der Hauptstadt Ulaanbaatar zum Hotel gebracht werden. Der deutsche TÜV würde ihn sofort beschlagnahmen. Er bahnt sich seinen Weg durch die Schlaglöcher und den Staub, der sich gnädig über die Plattenbauten aus der Sowjetzeit legt. Dazwischen tauchen vereinzelt ein paar modernere Hochhäuser auf, aber direkt daneben, dahinter und davor stehen windschiefe Holzkarten mit 2 Meter hohen, meist verfallenen Bretterzäunen um den erdgestampften Hof, auf dem sich oft Müll und immer ein Toilettenhäuschen befindet. Auf diesen Höfen, den Bauplätzen oder auch am Straßenrand stehen zu Tausenden die weißen, runden Jurten all derer, die kein Geld für eine Wohnung haben. Es gibt keine Stadtplanung, keine Straßennamen und auch keine Postzustellung. Für uns Westler ist das Chaos pur. Dann aber stößt man auf einen gestalteten Platz im Zentrum, der vom Parlament, der Börse und dem gewaltigen Kulturpalast aus sowjetischer Zeit flankiert wird. Frauen in auffallend hohen Stöckelschuhen und Nomaden in blauen Mänteln verbeugen sich vor dem Standbild des Nationalhelden Such Patin, der 1911 gegen die chinesische Fremdherrschaft ankämpfte und von Unabhängigkeit träumte. Der Platz atmet Geschichte, so unser Reiseleiter Peter Tachau.
Hier trifft man sich, hier finden die Demonstrationen statt. Hier fanden auch die Demonstrationen 1989 statt. Also als die Sowjetunion zusammenbrach, kamen auch hier die Studenten zusammen und haben nicht zuletzt auch gegen die Sowjets und gegen die sowjetische Vorherrschaft protestiert.
Deswegen lieben die Mongolen diesen gepflasterten, riesigen Platz. Er symbolisiert die neu erwachte nationale Identität des vor 800 Jahren unter dem Welteroberer Chinggis Khan so mächtigen, danach aber immer fremdbeherrschten Landes. Peter Tachau macht auf die kleinen, kümmerlichen Blumenbeete rund um das Denkmal aufmerksam.
Es gibt kaum Wasser hier. Es muss jeden Tag 3-mal gegossen werden. Und im September ist alles vorbei. Da ist Eis und Schnee und er liegt hier bis zum Mai. Und dass denn hier im Sommer in der Touristenzeit diese Blümchen angepflanzt werden, ja, das rührt das Herz.
Ja. Bojama, unsere mongolische Begleiterin, die in Rostock studierte, dankt für diese freundlichen Worte. Sie ist stolz auf den Fortschritt in dieser für uns Westler so gewöhnungsbedürftigen Hauptstadt.
Unsere Stadt wird immer schön. Es wird viele schöne, moderne Häuser gebaut. Eigentlich hier kann man alles machen, was man will. Und Nachteil ist dieser Abfall. Das gefällt mir nicht.
Denn in Deutschland hat sie getrennte Müllsammlung erlernt, schmeißt auch in Ulaanbaatar nichts mehr auf die Straße und hofft, dass die erzieherischen Fernsehspots der Regierung irgendwann Wirkung zeigen, damit ihre Hauptstadt schöner wird. Bojamas Liebe zu ihrer Stadt verändert auch unseren Blick und unsere Wahrnehmung. Fast so geduldig wie die Mongolen nehmen wir hin, dass die ganze Nacht hinter dem Hotel Betonmischer laufen, weil der Aufbau und Umbau des Landes nach der Wende schnell passieren soll. Dazu gehört auch die Wiederbelebung der Klöster und der Religion. Unter den Sowjets sind zigtausend Priester, Lamas genannt, ermordet worden. Zuvor mussten sie mit eigener Hand ihre Tempelanlagen zerstören. Die Buddha-Statue im nationalen Heiligtum Gandan, etwas außerhalb von Ulaanbaatar, wurde von den Sowjets verschleppt, verschmolzen oder zerstört, keiner weiß Genaues. Aber man hat nach der Befreiung mit Hilfe von vielen Spendern eine neue Figur gegossen und das größte, durch wundersame Fügung nicht zerstörte Kloster ist wieder in Betrieb.
Man geht durch einen Vorraum in den eigentlichen Raum, wo gebetet wird, wo gepredigt wird und am Ende steht das Wichtigste. Der Buddha, hier hinter Glas.
Vor ihm 4 gewaltige Gestalten, die mit ihren furchteinflößenden Grimassen als Wächter des Tempels alles Böse vertreiben. Wie im Christentum gibt es einen Altar für die Opfergaben und etwas außerhalb die Gebetsmühlen. Gläubige fassen die Griffe der Gebetsmühlen, trommeln und drehen sie im Laufen.
Da sind buddhistische heilige Texte drin. Und wenn der Gläubige oder die Gläubige daran vorbeigeht, dann tut sie das in dem Bewusstsein, dass unsere Zeit im Vergleich zu der Zeit des Buddha, im Vergleich zu der Zeit der Ewigkeit, nichts ist. Und als ich vor 2 Jahren hier das letzte Mal gewesen bin, da sind diese Geräte hier, ein mobiles Telefon, ja noch gar nicht so lange neu gewesen. Da sah ich eine buddhistische Gläubige, die hatte das Ding dann an, telefonierte und ging währenddessen an den Gebetsmühlen vorbei und drehte aber die Gebetsmühlen dabei. Und dieses Zusammenbringen von Modernen und Alten fällt manchen Buddhisten viel leichter, als es bei uns der Fall ist.
Wie eng verwoben Moderne und Tradition sind, wie allgegenwärtig das Schamanentum ist, der Glaube an Geister und Naturgötter, zeigt sich wenig später auf der Fahrt durch die endlose, aber landschaftlich reizvolle Steppe. Wir kommen an einem Friedhof vorbei, auf dem kirgisische Braunkohlearbeiter aus der Sowjetzeit beerdigt sind. Es gibt viele Massengräber, weil es immer wieder zu schweren Grubenunglücken kam. Auffallend auch die kleinen Gräber wegen der hohen Kindersterblichkeit. Doch alles verfällt. Kühe und Kamele grasen zwischen den eingestürzten Umrandungen und den Denkmälern. Friedhöfe werden offensichtlich nicht gepflegt. Bojama, die mongolische Dolmetscherin, bleibt verängstigt im Auto sitzen, weil ihre Mutter gesagt hatte, die bösen Geister dieses Ortes würden ihr schaden. Obwohl sie in Deutschland studiert hat, glaubt sie noch immer daran. Wieder fahren wir in einem altersschwachen, klappernden Bus durch die faszinierend endlose Weite. Nur ab und an eine Jurte, aber immer wieder die Herden der Kamele, Pferde, Ziegen und Schafe, obwohl es kaum was zu fressen gibt. Wir halten an einem Ovo. Das sind Steinhaufen an Wegkreuzungen, auf denen blaue Gebetstücher wehen. Und jeder Gläubige geht trotz Wind und Staub dreimal um diesen Ovo herum, legt drei Steine darauf, einen für den Himmel, einen für die Erde und einen für die eigenen Wünsche, in der Hoffnung, dass die Götter sie erfüllen. Wenn es die Zeit und das Wetter zulässt, dann ehrt man außerdem die Heimat, die Berge, die Tiere, das Wasser und die Götter mit einem Lied. Wir wohnen wie die Mongolen in Jurten. Rechts und links harte Pritschenbetten, zwei Kommoden und in der Mitte die eiserne Feuerstelle. Das Ofenrohr führt durch eine Klappe im Filzdach nach draußen, im ewigen Wind schlägt und klappert es, raubt den Schlaf, bis man sich daran gewöhnt hat. Jede Jurte hat eine feste, aber sehr niedrige, bunt bemalte Holztür. Nur gebückt kann man eintreten. Die Beulen am Kopf bleiben den Unachtsamen und Vergesslichen lange in Erinnerung. So wie das Klappern der Tür in der Nacht, wenn man sie wegen des Windes nicht ordentlich verriegelt hat. Wasser zum Duschen oder Zähneputzen ist kostbar und deswegen spärlich. Aber das alles hat keine Bedeutung in Anbetracht dieser grandiosen Landschaft, in der Menschen und Vieh seit Jahrtausenden ums Überleben kämpfen. Die wenigen Touristen sind eine neue, aber nur vorübergehende Einnahmequelle, sagt eine Mongolin im Süden der Wüste Gobi. Sie klagt über das harte Leben in der Wüste. Dennoch sei es ihre Heimat und die ihrer Familie. Einen anderen Platz könne sie sich gar nicht vorstellen. Sie ist die Köchin in einem der wenigen Touristencamps, hat aber keinen Kühlschrank, keinen Mixer oder andere Geräte. Elektrizität gibt es nur wenige Stunden am Abend. Alle Lebensmittel müssen über hunderte von Kilometern herangekarrt werden, weil die Touristen im Gegensatz zu den Nomaden sich nicht nur von Fleisch, Joghurt oder Milch ernähren wollen, von dem also, was die Viehzucht hergibt. In den letzten Jahren ist das Leben der Nomaden mehr als schwierig geworden, sagt ihr Mann Gal Sandori, der zusammen mit dem Sohn Kamele züchtet. In den schlimmen Wintern 2001 und 2003, erzählt er, starben die Herden. Es gab kein Wasser, keine Nahrung. Und dann kam die große Kälte. Aber auch die Jahre danach wenig Gras und kein Regen. Er musste die Tiere unter Preis verkaufen. Vor der Wende hatten die Nomaden unter den Sowjets kein privates Eigentum. Dann gab man ihnen einen kleinen Teil der Herden und auch des Bodens zurück. Wir sind hunderte von Kilometern weitergezogen, suchten neue Winter- und Sommerplätze für das Vieh und erinnerten uns an die alten Traditionen, so der Vater von 5 Kindern. Bedroht wird die Existenz der Nomaden und der Viehherden auch durch die Goldwäscher im Norden, die den Ongi-Fluss zum Versiegen gebracht haben. Zwar werden mittlerweile 14 Tonnen Gold pro Jahr gefördert, dafür aber sind jetzt 3 Kreisstädte, 60.000 Menschen und 800.000 Tiere ohne Wasser. Die Hirten verdingten sich in der Großstadt, das Elend wächst, sagt Bojama, unsere Dolmetscherin.
Die Kinder, die auf der Straße leben, viele Kinder gibt's. Es gibt auch Kinderheim. Manche wohnen da, aber manche nicht. Einfach auf der Straße.
Im Winter verkriechen sie sich in den Kanälen, denn es kann 50 Grad minus werden. Mittlerweile ist die Hälfte der Großstadtbewohner arbeitslos. Bojama hatte Glück. Sie fand einen Job als Kellnerin und konnte damit ihr Studium finanzieren. Wie aber die Reise an eine deutsche Universität?
Zum Glück habe ich eine Einladung bekommen. Und Papa hat Flugticket bezahlt. Ja, Papa hat ein bisschen Geld gesammelt. Für mich alles ausgegeben. Das war ganz wichtig für meine Eltern. Und wollte sie alles machen für mich. Als ich in Deutschland war, hatte manchmal Mama und Papa ohne Essen übernachtet. Trotzdem geben die für mich Geld.
Das ist kein Einzelfall. Mongolen sehen ihre Zukunft im Westen, auch wenn sie wie Galia Tunga mitten in der Wüste Gobi leben.
Mein Traum, ich wollte ein Restaurant öffnen, eine fränkische Küche in Ulaanbaatar. Wir haben ganz viele Ideen. Kann man auch alles kaufen. In Ulaanbaatar waren ganz viele deutsche Sachen. Und dann ich habe Kontakt mit diesen Leuten und dann weiterarbeiten.
Galia Tunga schickt ihre 14-jährige Tochter für ein Jahr auf eine deutsche Schule, damit sie Sprache und Kultur für das fränkische Restaurant erlernt. Denn nur wenn die ganze Familie sich einsetzt, ist die Idee machbar. Die Rückkehr ist nicht einfach für das Mädchen, warnt Bojama, unsere Dolmetscherin. Sie wird Freiheiten kennenlernen, die es hier nicht gibt. In Deutschland darf man trinken und rauchen und muss nicht sie zu den Eltern sagen. In der Mongolei sind die Frauen nach dem Gesetz zwar mittlerweile gleichberechtigt, doch die alten Strukturen und Traditionen leben fort.
Zum Beispiel ist das, früher darf meine Mama allein nicht ins Kino gehen. Das hat Papa immer verboten. Es gibt auch eine Sitte, der Mann oder der Junge darf nicht die Abfall oder Müll rausschmeißen. Eigentlich Papa macht gar nichts zu Hause und mein junger Bruder macht auch gar nichts. Wir drei machen alles.
Auch in der Jurte haben die Frauen ihren festgeschriebenen Platz. Links neben der Tür und im Küchenbereich. Während der Hausherr immer den oberen Teil einnimmt, denn er ist zuständig für die Viehzucht und damit ist er der Bestimmer. Die Kamele müssen zur Tränke geführt und von den oft weit entfernten Weideplätzen zurückgeholt werden. Dazu braucht man die kleinen, schnellen Pferde. Ihnen, den Bergen und der Steppe, sind unendlich viele Lieder gewidmet, die meist von der Pferdekopfgeige begleitet werden. Nach einer alten Sage ritt ein junger Mann jede Nacht auf einem Zauberpferd zu seiner Geliebten. Dann wurde er verraten, das Pferd starb und er schnitzte aus den Knochen eine ganz besondere Geige. Die Mongolen sind ein musikalisches und ein tief religiöses Volk. Die unter den Sowjets zerstörten Klosteranlagen werden langsam wieder aufgebaut. Da steht dann mitten in den Ruinen meist nur eine Kapelle oder eine Stupa. Man kann das mit kleiner Kirchturm übersetzen. Und die Familien schicken wieder wie früher ihre Söhne zu den Mönchen. Da sitzen die kleinen Knirpse mit untergeschlagenen Beinen, bedienen die traditionelle Klingel, die Rassel, das Horn und singen zusammen mit den Mönchen die uralten tibetischen Texte. In Karakorum, der ehemaligen prunkvollen Residenz des Chinggis Khan, weiden Ziegen und Schafe auf dem Klostergelände. Die Gläubigen kommen in dies weiträumige Tal noch immer mit Pferden und Kamelen, denn wenn man einen großen Gong anschlägt und anschließend durch einen schmalen Gang rund um das Kloster geht, werden alle Sünden vergeben. Von Karakorum, der einst glanzvollen Hauptstadt jenseits der Klostermauern, ist nichts mehr übrig geblieben. Nach dem Untergang des Reiches wurde sie 1380 von den Chinesen geschleift. Deutsche und japanische Archäologen graben die Reste mittlerweile wieder aus und geben damit dem armen Land mit seinen 2,4 Millionen Einwohnern einen Teil seiner Würde und Identität zurück.